BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, am Freitagvormittag zu einem Live-Ratsch, auf den ich mich sehr freue. Erstens, dass Sie dabei sind, zweitens, dass wir live senden und drittens, dass live mein Gast bei sich vor seinem Computer sitzt und mir gleich zugeschaltet wird. Auf diesem Computer hat er wahrscheinlich sein wunderbares Buch geschrieben, das heißt »Das Bier, das Leuchten und der Grant – Münchner Alltagsleben« um 1900. Zum Grant könnte ich auch viel sagen, aber nicht in historischer Dimension. München um 1900, wenn ich zurückrechne, da haben meine Großeltern in München gelebt und waren auch schon Mitte 20, waren erwachsene Menschen und sie haben wahrscheinlich in dieser Zeit gelebt, die mein Gast, der Autor Michael Kubica beschreibt. Die haben wahrscheinlich gewusst, wie München gerochen hat, wie die ersten Straßenbahnen unterwegs waren und der Cinematograph, wie die Leute waren, wie man dort gelebt hat, was die Brauwirtschaft bedeutet hat in dieser Stadt und wie schnell diese Stadt gewachsen ist. Und dass sie damals nicht sauber war, das erfahren wir durch dieses Buch über unseren Autor auch noch. Auf jeden Fall wird es eine spannende Zeitreise, in der ich viel erfahren habe, als ich mich gestern Abend auf diese Zeitreise begeben habe und das Buch gelesen habe. Allein, dass in der Ludwigstraße mal Elefanten gelaufen sind, ist auch ein netter kleiner Seitenaspekt, den ich in diesem Buch aufgeblättert habe. Eine spannende Lektüre, ein spannendes Buch, eine interessante Zeit. Es war so der Beginn der Industrialisierung und da hat sich in der Residenzstadt sehr, sehr viel getan. Das erfahren wir alles bei unserem zweistündigen Ratsch bei Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu meinem Gast, nicht zu meinem Studiogast, Michael Kubica. Ich hoffe, Sie sind mir schon zugeschaltet.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, Frau Kaiser und hallo alle zusammen.
Das hört sich jetzt wirklich an, als würden Sie bei mir im Studio sitzen. Also technisch klappt es ja wunderbar. Nachdem wir uns ja nicht gegenüber sitzen, was ja bei einem Ratsch eigentlich immer das Schönste ist, wenn man beieinander sitzt, sich anschaut, gemeinsam in einem, zum Beispiel in einem Buch, weil wir reden über ein Buch rumblättert, drum frage ich das, was ich sonst nie fragen würde. Wo befinden Sie sich gerade? Ich nehme an dem Computer, an dem Sie das Buch geschrieben haben, über das wir heute ratschen.
So ist es, ja. Ich bin jetzt gerade daheim in meinem Wohnzimmer, das seit einigen Wochen eigentlich ein Arbeitszimmer ist für meine Frau und mich und manchmal auch für meine Tochter. Und die habe ich aber jetzt alle rausgeschickt. Und genau, von daher können wir uns in Ruhe unterhalten.
Die müssen Sie nicht rausschicken. Wenn wir ratschen, dann kann die Familie dabei sein. Die können uns dann nach der nächsten Musik gerne wieder reinholen. Die wollen ja hören, was der Papa im Radio erzählt. Ich bin jetzt alleine in meinem Studio. Eigentlich würden Sie mir gegenüber sitzen. Und dann würde ich Ihnen nämlich jetzt erzählen, dass ich habe doch Ihr Buch so einen schönen Abend gehabt, weil wer mich kennt und auch die Hörer kennen mich seit 5 Jahren, Ratsch, wissen alle, ich schaue immer lieber zurück als nach vorne. Und für mich war das eine wunderbare Zeit, ins München um 1900 zurückzureisen. Was hat Sie denn an dieser Zeit so fasziniert?
Ja, also ganz generell muss ich sagen, ich bin eigentlich von klein auf, fand ich Geschichte, ganz spannende Geschichte, was vielleicht daran liegt, dass, anders als es bei Ihnen der Fall war, sind meine Eltern, ja, die haben, wie man heute vielleicht sagen würde, einen Migrationshintergrund. Mein Vater ist mit 3 Jahren aus Breslau im Flüchtlingstreck nach Bayern gekommen und meine Mutter dann einige Zeit später vom Mauerbau noch rübergemacht aus der DDR. Und genau, da das, wenn man so Flachwurzler ist, wie ich immer sage, dann interessiert man sich natürlich besonders dafür, woher kommen meine Eltern, warum leben wir jetzt da, wo wir leben und ja, diese ganzen Zusammenhänge. Und naja, wie gesagt, also der, wie wir ja in Bayern wissen, auch die Flachwurzler wie Kastanien können schön blühen und ich habe versucht, das mit meinem Buch zu machen. Und gerade die Zeit um 1900 ist, finde ich, sehr spannend, weil es eben nicht so sehr, wie man gemeinhin meint, die gute alte und vor allem keine ruhige Zeit war, sondern eine absolute Umbruchsepoche, was die Leute auch sehr stark so empfunden haben.
Das ist immer Sie haben es ja auch in Ihrem Buch geschrieben, was wir noch kennen vom Königlichen Bayerischen Amtsgericht. Das Bier war noch dunkel, die Mädel waren, glaube ich, fest, die Burschen waren resch. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie der Vorspann war. Man hat diese Zeit, wo dann König Ludwig an der Glyptothek vorbeigeschlendert ist und nach schönen Münchnerinnen ausgehalten hat. Man hat diese Zeit auch idealisiert. Aber es war gar nicht so eine gute Zeit. Es war eine harte, arbeitsreiche Zeit und teilweise von Krankheiten, von Schmutz und von Entbehrungen geprägt.
Ja, genau. Vor allem war es eine Zeit fortwährender Umbrüche. Neue technische Entwicklungen, die viel Positives gebracht haben. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich lieber in München um 1900 als um 1850 leben. Mhm. Zumal 1854 ja auch die Cholera gewütet hat. Also da gibt es auch wieder Anknüpfungspunkte an die heutige Zeit. Ja. Aber es war trotzdem, also der Verkehr hat sich einfach verändert. München ist unglaublich gewachsen. Um mal die Einwohnerzahlen zu nennen, das waren an die 100.000 waren es noch so zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann, als der Prinzregent seine Regierung antritt, 1886, sind es 250.000 und bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs schon weit über 600.000. Das heißt also eine Versechsfachung in sechs Jahrzehnten.
In so kurzer
Zeit, wenn man sich anschaut, wie sehr die Stadt im Moment ächzt unter den vergleichsweise geringen Zuzügen, kann man sich schon vorstellen, dass da einiges los war, ja.
Der Titel Ihres Buches, der hat mich gleich angemacht, als ich gesehen habe, dass es veröffentlicht worden ist. Das Bier, kann man natürlich nachvollziehen. Das Leuchten, wissen wir spätestens seit Thomas Mann, als er gesagt hat, München leuchtete. Und der Grant, jetzt ist ein Grant für mich als Kind einer Münchner Familie was ganz Alltägliches. Mir wird auch ein gewisser Hang zum Grant untersagt, was ich für ein Gerücht halte. Wie sind Sie auf diesen wunderbaren Titel gekommen? Weil der Grant für einen Nicht-Münchner ist auch schwer nachzuvollziehen und zu übersetzen. Das Bier, das Leuchten und der Grant.
Man könnte sagen, es ist ein bisschen dialektisch angelegt. Also das Bier ist in München die vielleicht wichtigste Voraussetzung für die beiden anderen Dinge, nämlich zum einen das Leuchten. Wie Sie ganz zu Recht sagen, natürlich geht es da um Thomas Mann, um das Leuchten des kulturellen Münchens und um die großartige Architektur, die ja insbesondere unter Ludwig dem I. dann entstanden ist, Ludwigstraße und Königsplatz und so weiter. Und dann ist es aber auch dieses Leuchten im Gemüt, und das empfinden die Münchner vor allem, wenn sie ins Glas reinschauen. Und gleichzeitig sitzt in diesem Glas aber, und das ist die Dialektik, halt auch der Grant drin, der mitunter sehr, sehr explosiv sein kann, wo das dumpfe Schmoren dann immer wieder ausbricht, und das sehen wir ja dann in den 20er Jahren, wohin das dann führt.
Kennen Sie so einen richtigen Grant?
Ah, Freili. Wenn jetzt die Technik versagen sollte, dann hätte man, gell, den Grant.
Ja, dann war er mal grantig. Eine kleine Zeitreise mache ich mit Michael Kubitzer, der das wunderbare Buch geschrieben hat: Das Bier, das Leuchten und der Grant Münchner Alltagsleben um 1900. Dann blätter ich gerade in Ihrem ersten Kapitel und sehe wunderbare Bilder. Zum Beispiel habe ich noch nie gesehen, Herr Kubitzer, ein Foto, das damals auch Fotos gemacht wurden, von 1901 von einem von Leichnams Hochamt vor der Münchner Mariensäule. Und dahinter ist eine Großbaustelle, nämlich das Rathaus, das Glockenspiel. Da ist noch gar nichts da, da sieht man nur die Gerüste. Man denkt immer, das Münchner Rathaus, das sei so alt wie die Stadt. Der Marienplatz ist zu sehen und, was auch ganz drollig ist, die Theresienwiese, wo normalerweise außer in diesem Jahr und zu Kriegszeiten das Oktoberfest stattgefunden hat, war eine richtige Wiese, wo ein Schäfer mit seinen Schafen war. Und das ist gerade mal 120 Jahre her.
Ja, genau. Also es ist, finde ich, immer wieder überraschend festzustellen. Also als Historiker weiß man es, aber wenn man es sieht, ist man dann doch wieder überrascht, dass das, was wir Altstadt nennen, natürlich bei Weipen eigentlich nicht alt ist, sondern nur zum geringsten Teil alte Bausubstanz ist. Was zum einen natürlich daran liegt, dass 1944 bis 1945 so viel zerbombt worden ist. Das war so in der in der Altstadt, Max, Vorstadt, Bahnhofsgegend und so, waren das 60-80%, die kaputt waren. Kann man sich ja so vorstellen, auch wenn vieles originalgetreu wiederhergestellt worden ist, die Residenz, Hofbräuhaus und so weiter. Im Grunde sind es alles Neubauten. Und das Interessante ist eben, dass auch um 1900 war vieles, was alt ausgeschaut hat, eigentlich ein Neubau. Sie haben das Rathaus angesprochen, das neue Rathaus. Wenn man es jetzt nicht besser wüsste, könnte man meinen, dass das schon in der Gotik wäre auch möglich gewesen, dann wäre es aber wahrscheinlich das Rathaus von Antwerpen gewesen, weil in Flandern war diese Architektur üblich, die der Architekt der Hauberrisser aus Graz uns dahingestellt hat. Genauso viele von diesen scheinbar gotischen, also in Wirklichkeit natürlich neugotischen schönen Kirchen, die wir vor allem so rechts der Isar haben, also Heiligkreuzkirche und Maria-Hilfskirche oder auch der Ruffini-Block. Also vieles, was alt ausschaut, ist damals ganz neu entstanden und eigentlich mit dem Ziel, das, was vorher da stand, wirklich alt war, aber nicht so richtig alt ausgeschaut hat, beziehungsweise nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, nicht so schön gotisch oder teutonisch, hat man dann halt nochmal neu hingestellt.
War es denn eine schöne Zeit? Weil wir haben ja eingangs gesagt, so wie man es jetzt von Georg Lohmeyer kennt, es war eine gute Zeit. War es gar nicht. Es war ziemlich viel Armut. Es haben Leute ganz anders gelebt, als wir es jetzt in dieser eleganten Stadt haben. Und der Alltag ist ja auch ein ganz anderer gewesen. Der war schon etwas
richtig
düsterer. Die Häuser waren auch düsterer.
Alles war ein bisschen, also einerseits das Leuchten, andererseits die Dunkelheit, ja, die oft noch sehr staubigen oder matschigen Straßen und ja, also man muss sich einfach, also ich glaube, jede Zeit kann eine schöne Zeit sein, wenn man selber ein bisschen Glück hat im Leben, an die richtige Stelle gesetzt wird und ja, wenn man es von innen heraus als schön empfindet, aber klar ist, dass viele eben dieses noble München, wie man es in Bogenhausen sehen oder in den Villen in Pasing oder in der Maxvorstadt, also dieses leuchtende München, was Thomas Mann ja auch oft beschreibt, eben nicht kennengelernt haben, weil viele waren halt doch Arbeiter, die haben 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Also fünf Tage, à 12 Stunden. Und das war immer noch ein relativer Fortschritt, weil kurz vorher und zum Teil auf dem Land immer noch gab es halt überhaupt keine Arbeitsgesetzgebung. Und naja, wer da in der Fabrik ran geschafft hat, der ist meistens nicht so alt geworden. Die Lebenserwartung, die durchschnittliche, die liegt heute ja bei rund 80 Jahren. Damals waren es etwa 40 Jahre, also die Hälfte.
Die Leute waren da zusammengearbeitet.
Die waren Zankarbeit, ja, die Mädel bisschen mehr, die Jungs bisschen weniger. Wobei man natürlich immer sagen muss, das sind natürlich immer Durchschnittswerte, weil was man leicht vergisst, da ist immer die Kindersterblichkeit mit eingerechnet, die sehr hoch war in der Zeit. Und kann man sich leicht vorstellen, wenn man jetzt drei Brüder hat, wo der eine vielleicht knapp 70 wird, der zweite 50 und der dritte aber schon vor der Grundschule verstirbt, dann hat man eben kommt man auf diesen Durchschnittswert von 40 Jahren.
Zahlen sind ohnehin interessant, weil da kann man es auch besser einordnen. Jetzt von der Bevölkerung unabgesehen, so ganz normale Zahlen, die Sie in Ihrem Buch haben, dass 1901 zum Beispiel eine wachsende Zahl von Pferdefuhrwerken und Tramways, die hießen da gar nicht Trambahn damals, gab und 38.000 Fahrräder und 94 Pkw. Das ist ja genau das Straßenbild auch ein ganz anderes, als wir es uns überhaupt vorstellen können.
Ja, ja, ja. Und das ist eben auch, also auch, wenn man einfach nur auf die Straße schaut, sieht man schon, dass von ruhiger Zeit damals zumindest in München nichts zu spüren war. Weil wie man sich vorstellen kann, bei der massiv steigenden Einwohnerzahl, die Stadt ist halt nicht im gleichen Maße mitgewachsen. Man hat draußen angebaut, man hat drinnen auch immer wieder mal was abgerissen, um ein bisschen Platz zu schaffen. Mhm. Aber trotzdem war das ein furchtbares Gedrängel auf den Straßen.
Schreiben Sie auch, das sollte eine Verbesserung der Vergangenheit werden. Also man hat wirklich aus der Enge dieser Stadt in dem Tempo der Industrialisierung, so schnell, schnell alles machen, mehr arbeiten, schuften, die Trambahnen einführen, einen Bahnhof bauen. Es ging ja alles schnell und das hat ja wirklich die Zukunft, die Gegenwart fast überrollt, weil in der Zeit hat sich ja extrem viel getan.
Ja, genau. Also auf den Straßen sieht man es eben dadurch, dass, wie Sie gesagt haben, zu den klassischen Vehikeln, die man halt kennt, die Bierkutschen und die Droschken und so weiter, kommt halt dann kommen noch die Fahrräder dazu, kommt die Tram dazu, kommen die ersten Automobile dazu. Es gibt eigentlich noch keine Verkehrsregeln. Kommen erst so nach 1900. Also das erste, knapp nach 1900 wird das erste Verkehrsschild aufgestellt, halt vor dem Automobil. Das würde dem Andi Scheuer heute auch immer noch gut gefallen, glaube ich. Und ja, das hat sich erstmal sortieren müssen. Und es war ein wahnsinniges Getöse, was die Leute auch so noch nicht gekannt haben, weil natürlich die Motoren gerattert haben und man hat sich einfach durch Hupen verständigt, beziehungsweise durch Klingeln die Trambahnen, die permanent also dann ihr Alarmzeichen gegeben haben, weil das einfach noch nicht so selbstverständlich war, dass jetzt gleich hinten eine Tram auftaucht. Und das hat dann auch viel zu bösem Blut geführt. Ja.
Sie beschreiben ja auch, dass sich Städte damals ganz anders angehört haben als zum Beispiel 50 Jahre davor oder 50 Jahre danach. Wie dürfte sich München um 1900 angehört haben?
Genau, also in München ist es halt zum einen dieser massiv wachsende Verkehrslärm, der dann auch dadurch anders klingt, dass man muss sich vorstellen, in München waren, wenn man mal so auf kurz nach 1800 geht, da waren die innersten Straßen waren mit Isarkieseln gepflastert, da ist man dann, glaube ich, rumklatscht wie auf rohen Eiern oder so, eher unangenehm, also so Katzenkopfpflasterartig. Und dann, das meiste war aber einfach nur Barz, ja, also gestampfter Lehm, der je nach Witterungslage dann eben sich in Staub aufgelöst hat oder in Matsch, was aber den Vorteil hatte, dass es relativ absorbierend war. Und als dann München nahezu flächendeckend gepflastert war und in einigen Stellen wie an der Theatinerkirche und Ludwigstraße dann auch schon asphaltiert, dann hat man das viel stärker gehört. Dazu kommt, dass die Häuser dann viel höher waren. Das ist klar, wenn man so eine relativ enge, fünf, sechsstöckige Häuserzeilen hat, so eine Straßenschlucht, da hallt der Lärm einfach ganz anders wieder, als wenn man da nur kleine einstöckige Häuser daneben stehen hat.
Und das war, gab es Fuhrwerke, also das waren schon andere Geräusche, das Klappern von Hufen wahrscheinlich, dann die Wagerl, mit denen die Leute ihre Waren gezogen haben,
Genau,
die
genau.
Trambahnen.
Die Trambahnen, also die müssen, da gibt es mehrere Quellen, die übereinstimmend berichten, dass die Münchner Trambahn ein besonderes Spektakel gemacht hat. Ja. Der Otto Julius Bierbaum zum Beispiel, sondern einer der Wahlmünchner, die man gut als Quelle heranziehen kann, der sagt, muss immer wieder aus München nach Venedig fliehen, vor allem weil er die göttliche Ruhe über den Kanälen so liebt, wo das nicht das Höllengetöse der Trambahnen zu hören ist.
War das so eine laute Stadt?
Ja, und dann kommt, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich die Musik, die überall dazu kommt. München war natürlich neben Bierstadt auch noch Musikstadt. Wir haben zeitweise, das wechselt dann immer wieder, aber zeitweise deutlich über 100 Lokale gehabt, wo Volksmusiker aufgetreten
Ist ja
sind
was Wunderbares.
und Komiker. Wir haben genau, wir haben den Blechradau gehabt, ja, also die Blasmusik in den Biergärten. Mindestens am Wochenende. Wir haben Platzkonzerte gehabt, regelmäßig im Hofgarten und am Marienplatz. Und ja, noch Straßenmusiker, die mit ihren Drehorgeln rumgezogen sind. Und da war also viel, viel los. Klar, man
Die
hatte
Leute
immer.
haben kein Radio gehabt.
Die Leute haben kein Radio gehabt, noch nicht mal Fernsehen und Internet. Und man wollte ja unterhalten sein. Der eine wollte unterhalten sein, der andere, der seine Ruhe wollte, hat halt Pech gehabt.
Wer in München um 1900 in der Tracht unterwegs war, der kam eindeutig vom Land. Eine Stadttracht hat es in München damals einfach gar nicht gegeben. Man war ganz normal bürgerlich gekleidet, Herr Kubica.
Genau. Also es hat zwar das Münchner Gewand gegeben, so mit Ringelhaube für die Damen und Kopfkette und diese schwarz-schwarz-gelbe Kombination, wie man es auch aus dem Stadtwappen kennt. Das ist aber schon Jahrzehnte vorher. Also wer das angehabt hat, bei dem hat man gewusst, der ist ein bisschen altmodisch unterwegs. Und wer mit Lederhose gekommen ist, von dem konnte man sicher sein, der ist jetzt gerade irgendwie aus Miesbach oder sonst wo aus dem Oberland reingekommen. Die Münchner selber waren fast alle ganz klassisch in dunklen Straßenanzügen unterwegs, Damen wie Herren mit Hüten, also im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten straßenelegant. Und natürlich hat man auch viel Arbeitskleidung gesehen, das ist klar. Also
Ja, die Leute haben halt alle gearbeitet und geschuftet auf Märkten. Die haben
genau.
kleine Handwerksbetriebe gehabt, wahrscheinlich. Was ihr mal geschrieben, das war so mühsam. Oder ein Autor hat es geschrieben, den sie zitieren, dass es nur so kleine Läden gab, die ganz dunkel waren und nicht ausgeleuchtet, irgendwelche kleine Lader, wie es es heute natürlich gar nicht mehr gibt. Das
Genau.
Stadtbild war ein komplett anderes. Es war ein Gewusel, ein lautes, aber ein dunkles.
Im 20. Jahrhundert hat man das alles versucht, so schön auseinander zu dividieren, also die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Verkehr und so weiter. Das hat man im 19. Jahrhundert so noch nicht gehabt. Ja. Unten waren die kleinen Läden, hinten dran oder daneben waren die Werkstätten, oben drüber haben die Ladenbesitzer oder Handwerker gewohnt. Und da war eben Leben und Arbeiten war in eins. Ja. Die Erker hat man unter anderem also in den Häusern, die Erker hat man unter anderem deswegen gehabt, weil die Frauen da schön sitzen konnten und Handarbeitsarbeiten machen und gleichzeitig ihre Kinder anschauen, die auf der Straße gespielt haben. Und ja, also damals war, ich sage immer, die Straße hat ja so einen schönen Doppelsinn, nämlich gleichzeitig wo und wohin zu sein. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv in Richtung auf das Wohin verschoben. Und das Wo, also das Dasein, das Leben auf der Straße, der Ratsch am Stadtbrunnen und ähnliches, das hat sich halt drastisch
Was man in
reduzieren
Zeiten,
müssen.
ja, was man in Zeiten wie diesen wieder beobachten kann, dass es wieder diesen Ratsch am Fenster gibt, den es seit den 50ern eigentlich nicht mehr gibt, dass sich jemand aus dem Fenster rauslehnt und mit den Leuten auf der Straße ratscht, weil man ja jetzt ja
Ganz
Distanz halten muss und trotzdem Nähe sucht und Nachbarn miteinander wieder über die Straße hinwegreden oder aus dem Fenster rausschauen und einen Ratschall halten. Hat sich
ja.
im
Ge
Moment.
geht ja jetzt in der Altstadt nicht mehr, weil da wohnt ja auch fast niemand mehr, der sich aus dem Fenster lehnen könnte und ratschen, gell?
Wie war es damals?
Da
Da haben die Leute auch da
das sind ja
gewohnt.
jetzt die großen Ketten.
Eben, da haben die Leute auch da gewohnt, wo sie gearbeitet haben in der Innenstadt.
Genau, wobei sich das jetzt gerade eben in der Zeit, über die ich berichte, dann stark verschiebt, weil die Innenstadt halt immer mehr Geschäftszentrum geworden ist. Also der Begriff Citybildung, der ist damals schon gebräuchlich. Und ja, die Leute werden verdrängt an den Stadtrand. Und ich hab gerade übrigens noch ein bisschen geblättert und eine schöne Quelle gefunden, wo ein Autor vom Münchner Ratschkattel, das war so eine ja so ein Münchner Wochenblattel von zweifelhaftem Ruf, der sich eben mokiert darüber, dass es so eng zugeht auf den Straßen und der sagt, man fühlt sich wie, der ist in der Dulstraße unterwegs, also da beim Jakobsplatz ums Eck. Und er sagt, er fühlt sich wie Pappendeckel an die Wand gedrückt, zwischen Millikübeln und Tragkörben hineingezwängt auf dem schlüpfrigen, kaum hosenträgerbreiten Trottoir, wo er beim Durchdrücken alle Rockknöpfe eingebüßt hätte.
Weil es so voll war. Und für die Nicht-Münchner, die jetzt vielleicht manche Plätze kennen oder auch nicht kennen, das war ja damals, wenn man vom Land in die Stadt reingekommen ist, um zu handeln, um was zu erwerben, um was zu erledigen. Und das war dann, glaube ich, schon ein großer Schock, in dieser Lebendigkeit anzukommen. In dem, wie wir es gerade genannt haben, in dem Gewusel.
Genau. Ich habe als Flachwurzler habe viel mit den Münchnern um 1900 gemeinsam. Noch ein paar Jahrzehnte davor war fast jeder, der in München gelebt hat, eben auch ein sogenannter waschechter Münchner, also wo auch die Eltern schon in München gelebt haben. Das traf dann nur noch auf ein Drittel der Bevölkerung zu. Die kamen alle von irgendwoher, sehr oft vom Land, aus den ärmeren Regionen, also sei es jetzt aus dem Oberland, aus Niederbayern, der Oberpfalz, aus der Rhön, also überall da, wo es nicht so viele Arbeitsplätze gegeben hat, und diese nach München und waren einerseits fasziniert von der großen Stadt, haben andererseits aber eben auch dörfliche Verhaltensweisen in die Stadt mit reingebracht, was vielleicht ein Grund ist, weil es selbst zum Beispiel in München eine viel aktivere Volkssängerszene gegeben hat. Und überhaupt Remi-Demi im Wirtshaus als in anderen Städten, ja, weil man das hat man einfach, was man aus der Dorfwirtschaft gekannt hat, das hat man halt mitgebracht und entweder selbst zum Besten gegeben oder man wollte es da halt wieder haben, wieder hören.
Wobei man ja auch ins Wirtshaus gehen musste, weil es daheim relativ beengt war. Es hat ja nur ein elitärer Teil der Münchner in großen, lichterfluteten Wohnungen gelebt. Die meisten waren schon ziemlich in kleinen Wohnungen, dunklen Wohnungen, haben sie teilweise trocken wohnen müssen, was man auch aus Berlin um 1900 rum kennt.
Genau.
Was ich auch interessant fand, wie viele Fotos sie einbringen konnten mit Alltagsgeschichten, nicht nur mit den schönen Gebäuden, unter anderem eins meiner Lieblingsfotos, die Gaslaternenanzünder vor der Oper in München. Das vergisst man auch. Mir hat mein alter Herr erzählt, das wissen Sie gar nicht, Fräulein, früher war das Licht ja grün, weil wir Gaslicht gehabt haben, nicht so hell, wie es jetzt ist. Man vergisst
richtig,
ja auch, was die Alltagssituation war. Und das, da haben Sie wirklich mit Ihrem Buch eine ganz große Tür geöffnet, dass man sich da hineinbegibt in diese Welt.
Genau. Man muss sich ja vorstellen, wenn's hell gewesen ist in München und lange war es da eher dunkel, dann hat es auch immer gemüffelt. Nämlich erst nach Talg, die erste Straßenbeleuchtung im frühen 18. Jahrhundert, späten 17. Das war Rindertalg, den die Metzger verpflichtend an die Stadt abgeführt haben, der entsprechend gerochen hat. Und später dann eben das Gas, was auch so ein ganz eigenes müffelndes Fluidum hatte. Und erst das elektrische Gericht ist, das elektrische Licht ist geruchsfrei, ja.
Vergisst man ja auch, es hat ja ganz anders gerochen. Sie haben ja gesagt, die Stadt hat sich früher anders angehört und sie hat auch ganz anders gerochen, teilweise gestunken, weil die Kanalisation kam ja auch erst spät.
So ist es, ja. München hat, also es waren zwei große Gründe, also waren viele, viele kleine und aber zwei große Gründe, weshalb es in München nach Zeitzeugenberichten lange mehr gestunken hat als in anderen Städten. Zum einen eben durch den massiven Straßenverkehr, die Emissionen, das waren halt damals Pferdeäpfel. Und die Münchner Straßenreinigung war ziemlich berüchtigt, die gab es zwar offiziell seit 1821, hat aber offensichtlich wenig gearbeitet, also gibt Berichte, die also, dass man also oft über Misthaufen gestolpert ist und wenn man vor allem im Sommer rausgegangen ist, von einem kotigen Staubnebel umweht wurde und das Ganze dann an den Schuhen auch wieder in die Wohnung geschleppt hat. Das zweite ist, sind die vielen Stadtbäche. Es hat enorm viele Stadtbäche gegeben, 300, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 300 Kilometer Stadtbäche. Und das waren halt nicht die idyllischen plätschernden Bachhall, die man heute gerne wieder hätte, sondern das waren halt die Stadtkloaken. Es gab keine Kanalisation. München ist ja eine Stadt, keine römische Gründung wie Augsburg, Regensburg und andere Städte. Und deswegen hatte sie nicht mal eine notdürftige Kanalisation. Also alles, was da an Abfall angefallen ist in München. Der ganze, naja, Sie wissen ja, was man kann sich vorstellen, was ohne Wasser, Toiletten so alles anfällt.
Ich möchte
es mir
gar nicht
vorstellen. Das ist in den Stadtbächen gelandet.
Wir spielen noch eine Musik. Ja, genau, sagen Sie ruhig, Sie wollten was sagen.
Genau, da muss man wissen, dass erst in den 1870er Jahren gab es auch erst den städtischen Schlachthof. Vorher haben Dutzende von Metzgern selber geschlachtet und die Überreste sind dann auch wiederum in die Stadtbäche geflossen. Und naja, da kann man sich vorstellen, wie das insbesondere an heißen Sommertagen so sich angefühlt hat für die Nase.
Ja, kreislig wahrscheinlich.
Man hat damals gesagt, einige Münchner Stadtviertel wären nur mit einer gehörigen Portion Schmei, also mit Schnupftabak, zu ertragen.
Ah, daher ist es mit dem Schmei gekommen. Jetzt wissen wir es. Statt Mundschutz hat man sich einen Schmei in Nase,
genau,
damit es nicht so stinkt. Aus alten Spielfilmen, so alt sind die gar nicht, kennt man sie noch, die klassischen, jetzt sagt man Mülltonnen, damals hießen sie Aschentonnen, so kubusförmige, blecherne Aschentonnen. Und das ist auch ein Teil der bayerischen Geschichte, wie uns Michael Kubitzer gleich erklären kann. Und was ist ein Harritschwagen?
Genau. Also wenn wir da anknüpfen an unser Gespräch vor der Musik, die Gründe, weshalb es in München um 1900 viel besser riecht als noch 50 Jahre vorher, eben zum einen sind die ganzen Stadtbäche, also alle nicht, aber sehr viele sind zugeschüttet worden oder überwölbt, als Straßen genutzt worden. Zum zweiten gab es dann eben Kanalisation, das haben wir dem Pettenkofer zu verdanken, auch eine interessante Geschichte. Und es ist viel Industrie rausgezogen und ganz wichtig, 1891 wird die städtische Müllabfuhr eingeführt. Und das heißt, jeder, der seinen Müll bisher sonst wo hingeschafft hat, der war jetzt verpflichtet, den in einer Mülltonne aufzubewahren, solange bis die Müllabfuhr kommt. Und die hatte eben diese Harridge-Wagen, also ein sehr rätselhafter Begriff, selbst für Münchner. Mhm. Es ist einfach nur eine Verballhornung vom englischen Carriage, also Kutsche. Und entwickelt hat das Ganze der Schmiedemeister Fischer aus Giesing. Die Dinger haben ausgeschaut ungefähr, also relativ ähnlich wie man heute so Altglas-Container kennt. Also so Metallbehälter, fahrbar, die mehrere Öffnungen hatten. Und da hat man dann eben seine Mülltonnen reinleeren können, die ab 1898 dann auch genormt waren. Und da sieht man eben, wie an vielen Punkten, dass München in dieser Zeit, in diesen Jahrzehnten vor oder um 1900 einen enormen Entwicklungssprung durchmacht. Vorher, wie gesagt, der Müll einfach auf der Straße, jetzt nicht nur pünktlich abgeholt, sondern auch sauber sortiert. Und zwar von der Hausmüllverwertung München GmbH in Puchheim. Und das war eine ganz moderne Institution nach Chicagoer Vorbild, die im Grunde in München und generell für Bayern das Recycling eingeführt hat. Alles Verwertbare wie Metall, Papier und auch Knochen ist dann entweder weiterverkauft worden oder in den eigenen Betrieben weiterverwertet. Also Düngefabrik, Leimsiederei und so weiter. Das heißt, in München hat es dann nicht mehr gerochen oder weniger gerochen, in Puchheim dafür umso mehr. Aber das war den Münchnern wurscht.
Das ist ja das Prinzip, wie es heute noch oft auf der Welt funktioniert. Aber immerhin hat es eine Müllabfuhr gegeben, dann wurde die Stadt etwas weniger schmuddelig. Dieses Foto von dem Harridge-Wagen hat mich dann sehr begeistert, weil, was wir gerade gesagt haben, die Recherche zu Ihrem Buch war ja sicher auch sehr aufwendig, auf solche Fotos überhaupt zu kommen, dass man so Alltagssituationen wieder gespiegelt bekommt.
Genau, weil wie es in München in der Altstadt gerochen hat, das findet man halt nicht in der Wikipedia oder auch nicht in klassischen Quellen. Generell muss ich sagen, ich hab relativ viel verschiedene Quellen benutzt. Das war vielleicht auch das Interessante. Jetzt neben den klassischen statistischen Sachen, dann eben auch viel Zeitungen, viel Tagebücher, Briefwechsel von Münchnern oder Lebenserinnerungen. Und dann waren eben auch die Fotos eine ganz wichtige Quelle. Und das macht in München auch durchaus Sinn, weil, was heute auch gar nicht mehr so bekannt ist, München da auch war durchaus seiner Zeit da voraus. Das wissen Sie, wo zum Beispiel das wahrscheinlich erste in Deutschland hergestellte Foto entstanden ist?
Ich gehe jetzt davon aus, wenn Sie ein Buch über München geschrieben haben, in München.
Wenn ich jetzt sagen würde, in Darmstadt, dann wäre das eine Enttäuschung. Gell? Ja. Na, also tatsächlich in München, die Frauenkirche. Und zwar haben das die Herren Kobell und Steinheil, die ja auch beide Straßen inzwischen haben in München, mit einer Lochkamera aufgenommen. Ende der 1830er Jahre schon. Und auch einer der ersten Filme, die in Deutschland entstanden sind, stammt aus der Münchner Altstadt, nämlich eine Wachparade auf dem Marienplatz. Und in München ist also von Anfang an viel fotografiert worden. Es hat viel Fotopioniere gegeben und interessierte Amateure. Der Knackpunkt ist aber, bis in die 1870er, 80er Jahre hinein war das einfach furchtbar teuer. Man hat da komplizierte Konstruktionen gehabt mit Glasplatten und Salzpapier. Man musste alles 10 Minuten belichten. Es hätte sich nicht gelohnt, Familienfotos zu machen. Man hat dann erst die ersten Fotos, die entstanden sind, waren einfach so die teuren Monumente oder die ganz wichtigen Staatsereignisse. Und das ist aber immer billiger geworden und auch die Belichtungszeit ist immer kürzer geworden.
Aber und immerhin hat man so Straßenszenen auch eingefangen, wie eben die Blumenfrau in Schwabing.
Genau. Und jetzt werden sich vielleicht, wenn man das so anschaut, das Stadtarchiv hat zum Beispiel viele Bilder auch online gestellt, da kann man also auch einen ganzen Nachmittag verbringen. Ist etwas unhandlich, sich da durchzuscrollen, aber es ist ein toller Archivschatz. Und da sieht man die ersten Fotos, da ist immer kein Mensch auf der Straße. Da steht vielleicht mal eine Kutsche rum und sonst niemand. Da denkt man sich, war München damals eine Geisterstadt, unbewohnt? Nein, das ist eine, ich sag mal, eine umgekehrte Fata Morgana. Man hat nichts gesehen, wo was war, weil eben 10 Minuten belichtet wurde. Und alle, die da auf der Straße rumgerannt sind, sind dann schlicht und vom Licht verschluckt worden. Und erst als die Belichtungszeit also kürzer wurde.
Gar nicht wegretuschiert, sondern die hat die Technik einfach wumm, weggebeamt.
Ganz genau, die hat die Technik weggebeamt. Und es war den Fotografen auch recht, weil man wollte ja jetzt nicht den Hans Meyer mit seiner Leberkiss-Semmel auf dem Bild haben, sondern meinetwegen die Residenz. Ja. Später waren die Leute auf einmal drauf und später hat man sich dann dafür interessiert. Ja. Es gibt da mehrere Fotografen, Pettendorfer zum Beispiel und andere, die sich dann ganz gezielt fürs Alltagsleben interessiert haben, die auch mal raus sind aus den Prachtbauten in die Glasscherbenviertel, die das Idyll in der Au und in Haidhausen und Giesing abgebildet haben. Und da ist eben unheimlich viel erhalten in München, unter anderem deswegen, weil der Karl Valentin ein großer Fotosammler war. Mhm. Und dessen Sammlung ist heute auch Teil des Stadtarchivs. Und da sind unglaublich viele Schätze zu sehen. Und wenn man da so ein paar, etliche hundert Bilder sich angeschaut hat, dann bekommt man so allmählich einen Eindruck, wie es zugegangen ist auf der Straße.
Genau 5 Minuten vor 11 ist es, um 11 kommen unsere Nachrichten. Aber vorher frage ich noch Michael Kubica, wie hat man denn die Uhrzeit? Ich schaue es mir jetzt auf meinem Display an und im Studio hängt noch eine Uhr. Also ich kann überall die Uhrzeit ablesen. Aber wie hat man denn früher gewusst in München, wo man doch zu seinem Arbeitsplatz musste oder verabredet war, wie spät es ist? Nur von den Kirchturmuhren?
Ja, in der Tat. Also in München haben die wenigsten Leute, ja gut, einige Bürger haben sich natürlich schon eine Taschenuhr leisten können, die aber dann auch meistens gerade stehen geblieben war, wenn man sie gebraucht hat. Ansonsten hat man auf die Kirchturmuhren geschaut. Zum Beispiel die vom, besonders interessant sind ja die vom alten Väter, weil da nämlich gleich 8 Uhren drauf sind. Und da gibt's ja den schönen Spruch vom Karl Valentin, das wären 8 Uhren, damit 2x4 Münchner von 4 Seiten gleichzeitig doppelt draufschauen können.
Mein Lieblingsphilosoph.
Meiner auch. Und in München, also das Lustige war, dass die Uhren teilweise, die waren ja unabhängig voneinander geschaltet. Das heißt, man hat dann oft von der Ostseite her andere Zeit gehabt als von der Westseite, musste sich dann selber irgendwie seinen privaten Mittelwert zusammenstellen.
In Bayern gehen die Uhren halt andersrum.
in Bayern gehen die Uhren anders und das ist ja, also das hat ja bis 1892 hat das ja gestimmt, weil nämlich in allen, nicht nur europäischen, sondern auch in allen deutschen Staaten sind die Uhren ein bisschen anders geschaltet gewesen. Ja? Also wenn es in München 12 Uhr mittags war, dann war es in Berlin schon 12 Uhr 7. Oder in Düsseldorf 20 Minuten vorher, was aber relativ wurscht war, weil ja die Züge ohnehin nicht so schnell gefahren sind, dass man das jetzt groß gemerkt hätte. Und irgendwann im Zuge der deutschen Einigung ist es dann zum Problem geworden und 1992 hat man dann also europaweit und insbesondere eben auch in Deutschland das Ganze vereinheitlicht. Und da hat dann wiederum der Steinheil, der schon erwähnt ist, einen Münchner Beitrag gemacht. Der hat nämlich schon 1839 mit einer Normaluhr experimentiert. Also sozusagen eine Uhr mit angeschlossenen Nebenuhren, die dann alle gleich gehen. Die Sekundäruhren, die dann elektrisch gekoppelt sind. Und das war damals natürlich schon ziemlich sensationell, hat sich auch erstmal noch nicht durchgesetzt. Aber in der Tat, dass in Bayern die Uhren anders gehen, das war eine Binsenweisheit, weil die überall anders gegangen sind.
Um München 1900, damals die Residenzstadt, das war einfach die Stord. Und die Leute, die da gewohnt haben, waren die Storderer. Und ganz wichtig, München war damals die globale Bierhauptstadt mit dem weltweit höchsten bekannten Bierkonsum oder ist es heute noch? Die Brauwirtschaft war sozusagen die Wirtschaftslokomotive und die Kellnerinnen in München, die sind und waren ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Stadt. Es gab sogar einen Kellnerinnenverein vor 120 Jahren. Über München und das Alltagsleben damals, über die Zeit, die doch keine so gute alte war, ratschen wir heute live mit Michael Kubica, der dieses Buch verfasst und geschrieben hat, mit fantastischen Fotos und interessanten Bildern, Das Bier, das Leuchten und der Grand Münchner Alltagsleben um 1900, erschienen im Alitera Verlag. Sonst ratsche ich mit meinen Gästen einfach während der Nachrichten und der Musik weiter. Jetzt habe ich über eine Kommandotaste mit meinem Gast gesprochen. und hat den sehnsuchtsvollen Satz gesagt, jetzt reden wir aber über das Bier. Und das machen wir jetzt, Michael Kubitzer. Wie könnte man denn ein Münchenbuch schreiben ohne Bier?
So ist es, ja. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die verschiedenen Klischees der guten alten Zeit gesprochen. Und manche muss man vom Kopf auf die Beine stellen. Und was das Bier angeht, ist es aber kein Klischee, sondern eben tatsächlich Realität. Wenn Sie mich fragen, haben die Münchner damals wirklich so viel getrunken, wie man sich das vorstellt, dann muss ich sagen, nein, die haben noch mehr getrunken.
Ja, es gab auch nichts anderes zu trinken. Das Leid, also das Wasser aus den Bächen hätten sie ja nicht trinken können, haben wir in der letzten Stunde festgestellt. Das ist ja aber auch viel zu dreckert.
Das ist richtig, genau. Also wir haben speziell eben in der Zeit, so in den Jahrzehnten vor 1900, haben wir einen Pro-Kopf-Bierumsatz im Jahr von 500 Litern. Jetzt nur zum Vergleich, im Moment sind es ungefähr 100 Liter. Und damals waren es aber noch, wurde in die Statistik jeder Münchner einberechnet, also vom Säugling bis zum Greis. Effektiv sind es dann also vielleicht noch ein bisschen mehr gewesen. Und das hatte aber eben durchaus seinen guten Grund, lange Jahre, weil einfach die Wasserqualität so schlecht war. Mhm. Oft waren die kleinen Trinkwasserbrunnen, die waren halt unmittelbar neben den Aborten. Und dann kann man sich vorstellen, dass da vieles verkeimt war. Und es war also für eine, sagen wir mal, für eine Münchner Mutter im Jahr 1850 was, konnte es durchaus rational sein zu sagen, mein Baby kriegt kein Wasser, das kriegt, oder mein Kleinkind, sondern das kriegt Bier. Das Problem ist nur, das hat sich dann in München auch erhalten, als die Wasserversorgung hervorragend war, ja. Nach den 1880er Jahren hatte München das beste Trinkwasser in einer deutschen Großstadt und trotzdem hat das dem Bierkonsum kaum Abbruch getan.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist zum einen, wie gesagt, eben tatsächlich hygienische Gründe, aber vor allem Bier ist halt in Bayern Kulturgut. Bier ist nahrhaft, was auch wichtig ist bei Leuten, die ja viel mehr als wir heute, also viel größere Teile der Bevölkerung haben ja wirklich hart körperlich gearbeitet, wie man gehört haben, bis zu 12 Stunden am Tag, haben aber nicht viel Geld gehabt und um seine Kohlehydrate reinzuschaufeln, war es halt am bequemsten, man trinkt sie, genau. Und natürlich hat der Alkohol ja auch seine hilfreichen Wirkungen in diversen Lebenskrisen, vom Hopfen mal ganz abgesehen. Und der Preis des Münchner Biers war halt immer relativ konstant, weil der vom Magistrat mehr oder weniger einvernehmlich mit den Brauereien festgelegt wurde. Also das war verlässliche Größe. Brotpreise und anderes hat stärker geschwankt.
In Ihrem Buch steht ja, eine Berufszählung im Jahr 1907 ergibt, dass keine andere Branche so viele Menschen beschäftigt wie die Brauindustrie. Das ist ja unglaublich. Genau. Also ganz München war mit dem Brauereiwesen beschäftigt.
So ist es, ja. Ganz München nett. Also sagen wir mal, aktiv und passiv gesehen wohl schon fast ganz München. Und genau, also wenn man sich die Top 3 Wirtschaftssektoren anschaut, also das, was jetzt heute vielleicht Automobilbau, Banken, Versicherungen und so weiter sind, das war eben damals an Stelle 1 das Brauwesen. Dann kam das polygraphische Gewerbe, also die Verlage, die Druckereien, die Farb- und Papierproduzenten, die für das leuchtende München gesorgt haben. Und an Position 3 die Bauindustrie, was auch kein Wunder ist bei dem raschen Stadtwachstum. Und irgendwo ein bisschen weiter hinten kommt dann gleich noch die Gastronomie, die ist auch überdurchschnittlich weit vorn in München.
Es gab auch viele Brauereien, ungewöhnlich für eine Stadt. Es gab ja auch viele Bäche und es hat ja auch Dampf und Eis und Hopfen und Malz und alles gebraucht, um Bier zu brauen. Und es war damals ein großer Wirtschaftszweig. Sie nennen es sogar eine Wirtschaftslokomotive.
Ja. Genau, also wenn man sich fragt, warum ausgerechnet das Münchner Bier so erfolgreich war, dann kommt man auf mehrere Gründe. Also zum einen eben, dass man diesen sehr durstigen Heimatmarkt hatte, immer gute Voraussetzungen, wenn man da die Abnehmer vor der Haustür hat, dann hatte das Münchner Bier halt eine relativ hohe Qualität. Das Reinheitsgebot war damals zwar noch nicht so ein Marketinginstrument wie heute, aber Qualität war eben ganz ordentlich. Und dann kommt dazu, dass insbesondere in den Jahren nach 1871, also nach der Reichseinigung und in der Gründerzeit, unheimlich viel Geld frei flottiert ist. Also ein bisschen wie es jetzt heute in den letzten Jahren auch war, sind unheimlich viele Anleger unterwegs, die sich sagen, wo kann ich sicher investieren? Und die zwei Antworten in München waren halt immer Betongold bzw. Ziegelgold damals noch und Hopfengold. Also es sind ziemlich viel Brauereien dann in Aktiengesellschaften umgewandelt worden und hatten dann das Kapital, um jeweils die neueste Technik auch zu implementieren. Und das war natürlich eine wichtige Voraussetzung, um im Konkurrenzkampf zu bestehen. Ja, vielleicht sollten wir da noch ein bisschen drauf eingehen, oder? Auf die Technik im Brauwesen.
Es waren ja die reinsten Bierstädte in der Bierstadt München, weil so viele Braustätten waren. Und das hat ja jetzt auch mit der Industrialisierung zu tun. Es wurde im großen Stil alles hergestellt. Das war das, was Sie, glaube ich, gerade erzählen wollten.
Genau. Dann kam also rechtzeitig, als der Durst dann vielleicht hätte ein bisschen abebben können, daheim kamen also die Exportchancen dazu. Und wenn man sich das so anschaut, dann war auch die Brauindustrie in diesen Jahrzehnten im permanenten Umbruch. Ging los mit den Dampfmaschinen. Die haben sich noch die meisten Brauer leisten können. Um 1870 rum sind also alle Brauereien mit Dampf gebraut worden, die noch da waren. Und dann kam passenderweise auch 1871, also in dem Jahr, von dem ich gerade gesprochen habe, hat der Herr Linde seine Kältemaschine entwickelt. Mhm. Und das war dann der zweite Big Bang, weil ab sofort konnte man ganzjährig brauen. Vorher ging das ja nur im Winter. Im Sommer hat man das Bier dann eben gelagert unter den Biergärten, in den Kellern. Und dann so nach und nach ausgeschenkt, bis nichts mehr da war. Jetzt konnte man fortwährend brauen und man konnte eben auch exportieren. Und das war, stelle ich mir eben heute noch sehr beeindruckend vor. Es ist also im Morgengrauen jeden Tag allein ein ganzer Zug aus München hat sich in Bewegung gesetzt Richtung Paris, befüllt nur mit Bier. Mit gut künstlich gekühltem Bier in weißen Waggons, die Train Blanc hieß das damals. Also die weißen Züge, die also durch die weiße Farbe vor der Sonne noch ein bisschen geschützt werden sollten. Und die haben dafür gesorgt, dass spätestens am Abend Paris mit bayerischem Bier versorgt war.
Also eine eigene Bierindustrie war das damals in der Bierstadt München.
Genau, also die Brauer selbst und das Ganze drumherum eben dann noch. Eben Linde, der eben damals auch Marktführer war, was die Kältetechnik angeht. Und diese Industriesprünge haben halt gleichzeitig, diese Techniksprünge, Innovationssprünge hatten halt immer auch die Konsequenz, dass viele Brauereien nicht mehr mithalten konnten mit den neuen Innovationen und Investitionen. Deswegen ist die Zahl der Brauereien auch geschrumpft. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts waren es noch über 60, auch Klein- und Kleinstbrauereien. Um 1900 sind es dann noch 12 große und mittlere und noch ein paar Zwergbrauereien.
Und die Brauereien sind ja dann auch aus der Innenstadt verschwunden. Als ich hier vor vielen, vielen Jahren beim Bayerischen Rundfunk angefangen habe, hat man immer gerochen, wenn sich das Wetter geändert hat, dass die Brauereien gerochen haben. Das ist ein Duft, ich mag den sehr gerne, ein Duft, der völlig verschwunden ist, so wie manche Geräusche verschwunden sind. Übers Bier, das Leuchten und den Grand müssen wir reden heute. Dringendes Thema bei unserem Ratsch. Michael Kubica hat ein Buch darüber geschrieben. Bier ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in ganz Bayern. Und wenn Sie so erzählen, wie es um die Jahrhundertwende, also vor der anderen Jahrhundertwende, wie es um 1900 rum war zur Prinzregentenzeit, heute auch unvorstellbar, unsere Papas haben das wahrscheinlich nur erlebt, dass Kinder auch zum Bierholen geschickt worden sind und ein bisschen am Schaum rumzuzelt haben und es dann den Vätern gebracht haben. Also Bier war schon ein Nahrungsmittel in Bayern, immer schon.
Genau, ja, das in der Tat, also das war ein kleiner Teil der Ursachen dafür, warum man in München damals so eine geringe Lebenserwartung gehabt hat, war sicherlich auch der Alkoholkonsum. Und eben das zum Beispiel, gab es damals Empfehlungen für stillende Mütter, möglichst viel Bier zu trinken, weil das halt die Milchproduktion angeregt hat, durch das Östrogen. Und da haben es halt viele übertrieben. Und dann mussten die städtischen Gesundheitsbehörden irgendwann einschreiten und sagen, also ein Liter am Tag reicht, ihr müsst nicht 3 oder 4 Liter saufen. Ja. Heute auch nur noch schwer vorstellbar.
Aber wo es ein Bier gibt, gibt es auch Wirtshäuser. Aber Sie haben ja noch gerade gesagt, es gibt noch eine ganz spannende, fast Spionagegeschichte zum Thema Bier.
Ja, genau, ja. Ja, man muss sich vorstellen, in dieser Phase der Industrialisierung, da war Deutschland so ein bisschen das, was heute vielleicht China ist, nämlich die aufgeholt haben, um dann überholen zu können. Und das ist unter anderem, also natürlich einerseits einem großen Erfindungsreichtum geschuldet, aber eben auch sehr stark, man hat sich das abgeschaut bei denen, die ein Münchner Brauer, der sich's leisten konnte, der ist durch Europa gereist, vor allem nach Großbritannien, und hat sich angeschaut, was die Brauer da alles vielleicht besser machen. Besonders gewitzt war der Gabriel Sedlmayr. Das ist also die Spatenbräu-Bierdynastie. Dreimal Gabriel Sedlmayr, der Jüngere, der Ältere und der Mittlere, der war eben immer in Großbritannien unterwegs, hat mit den Bauern da mit den Brauern so einen gescheiten Sauschmerz gemacht, mit dem hauptsächlichen Ziel, ihnen ihre Produktionsgeheimnisse zu entlocken. Und wenn er dann mal in eine Fabrik rein durfte, dann hatte der extra einen Spazierstock, einen präparierten, wo unten so ein kleines Reservoir war, so eine Art Reagenzglas. Und mit Ventil konnte er sich dann so ein bisschen aus den Maische- und Sudtöpfen so ein bisschen Sud abzapfen. Und das hat er dann daheim genau analysiert.
Raffiniert.
Nach heutigen Begriffen wäre das Industriespionage, aber damals war das vollkommen selbstverständlich und üblich. Und erklärt, Sie wissen ja bestimmt auch, wo der schöne Begriff Made in Germany eigentlich herkommt.
Ich wusste es mal, aber jetzt helfen Sie mir nochmal auf die
Sprünge. Heute ist es ja Qualitätssiegel. Damals war es eigentlich ein Warnhinweis, den die Briten verpflichtend eingeführt haben, um dann quasi zu signalisieren, Vorsicht, das ist kein Markenprodukt von der Insel, sondern was Nachgemachtes vom Kontinent. Und da kann man sehen, wie sich so Verhältnisse dann auch umdrehen.
Ja. Wir haben aber gesagt, wo Bier gebraut wird, da gibt es ja Wirtshäuser und da gab es in München schon immer viele und zur Prinzregentenzeit, also um 1900 rum, glaube ich, mehr Wirtshäuser wie Wohnhäuser.
Ja, genau, also in München hat es also um 1900 so an die 2000 Lokale gegeben für 600.000 Einwohner, also eine ziemlich gute Quote. Dazu eben die ganzen Bierpaläste, Biergärten. Die Biergärten hatten damals Plätze für insgesamt 25.000 Besucher. Das war also ungefähr so viel, wie die Stadt 3 Jahrhunderte zuvor Einwohner hatte. Mhm. Die haben jetzt alle in die Biergärten reingepasst. Und ja klar, man brauchte natürlich einen Platz, um das Ganze auszuschenken. Und die Leute hatten es nötig. Der Durst war da, die Arbeitstage waren lang. Man hat sie sich auch ein bisschen strukturieren können, dadurch, dass man in die Wirtschaft gegangen ist. Die Wirtschaften haben teilweise schon um 5 in der Früh aufgemacht. Da ging also das erste Bier schon mal, bevor es losgegangen ist. Dann ist man zum Frühshoppen, mittags vielleicht nochmal, nachmittags Kaffee war auch nicht so verbreitet, eher nochmal Bier hinterher, um vom Abend dann nicht zu reden. Und wie Sie gesagt haben, also es gab einfach gerade bei den Arbeitern oder den einfachen Handwerkern, die hatten sehr enge Wohnungen. Kann man sich vorstellen, wenn zwei Eltern und 5 Kinder irgendwie auf 50 Quadratmeter zusammenleben, dann zieht's den Papa da manchmal raus oder auch sehr oft und dann ist er halt in die Wirtschaft gegangen.
Und in die Biergarten konnten ja die ganzen Familien gehen, weil das war ja auch ein königlicher Erlass, dass man im Biergarten seine mitgebrachten Speisen verzehren durfte.
Ganz genau, ja. Das hat ja zunächst andere Gründe, weil sich die Wirte und die Brauer gestritten haben, was diese Konkurrenz angeht. Und inzwischen ist es eigentlich eines der schönsten ungeschriebenen bayerischen Gesetze, die ich so kenne, weil es natürlich auch eine soziale Maßnahme ist, ja. Das Bier kann man sich gerade noch leisten und sein Radi und seine Wurst und seine Brezen hat man sich halt dann von daheim mitgebracht.
Die Wirtshäuser waren aber auch ein bisschen Flucht aus der Enge von den Mietshäusern und teilweise war das Essen sogar im Wirtshaus günstiger, als wenn man es selber eingekauft hätte. Wobei das Essen, so wie Sie es beschreiben, ja ziemlich kreislig war.
Das ist richtig, ja. In München, wenn wir das mit dem Positiven anfangen wollen, es hat ziemlich viel Fleisch gegeben, von in der Regel auch guter Qualität. Was die Wirte damit angestellt haben, war aber eher zweifelhaft. Ja. Salat war eben absolute Nebensache. Da hat es mal ein Endivi dazugegeben und natürlich immer ein Radi und Kraut aus Ismaning und Föhring zum Beispiel in guter Qualität. Ansonsten war da mit Grünzeug nicht viel Start zu machen. Und ja, die Küche, das ist auch nochmal ein Kapitel für sich. Ja.
Und am Freitag Mehlspeisen, am Samstag Schweine.
Genau, ja.
Aber also Sie haben auch
daheim hat man dann tatsächlich oft am Samstag den großes Stück Braten gemacht, der kam dann am Sonntag am Tisch und der Rest von der Suppe ist dann die nächsten Tage mit wechselnden Einlagen dann noch verzehrt worden,
aber
bis dann wieder Mehlspeisenfreitag war.
Nicht zu vergessen in den Speisekarten, die Sie gefunden haben, die internationale Küche, zum Beispiel Hemetex.
Richtig. Das wäre jetzt eine interessante Frage für die Zuhörer,
für die
Zuhörerinnen,
Hörer.
Gell?
Aber wir lösen
was ist Hemetex?
Was ist Hemetex? Ich habe die Überschrift gelesen bei einem Ihrer Kapitel und dachte, was ist denn Hemetex? Klären Sie uns auf, was Hemetex ist.
Genau. Hemetex hat man auf der Speisekarte lesen können, das waren Ham and Eggs. Weil die Wirte natürlich bemüht waren, also insbesondere in den etwas besseren Speiselokalen, internationale Standards zu pflegen. So ganz hat's aber noch nicht hingehauen. Weder vom Kochen her, noch eben von der Speisekarte. Und dann standen halt solche schöne Sachen wie Hemetex oder auch Kalbskopf à la Wiener Gret.
Und zwar nicht wie eine Gret, sondern wie die Gretel aus Wien.
Ganz also genau, putzige, ja. Oder es gab die es gab Winzersuppe auf der Speisekarte, die, wo aber kein Wein drin war. Es sollte eigentlich eine Windsor-Suppe sein.
Eine englische, also, aus dem Königshause. Aber es scheint
genau.
Gut angekommen zu sein. Also in die Wirtschaften ist gegangen, Bier hat man getrunken. Und die Kellnerinnen waren damals sehr robust, mussten auch Unmengen schleppen. Die sind zweimal oder dreimal um die Welt gelaufen. Und es gab aber auch, die waren organisiert, einen Kellnerinnenverein damals in München.
Genau, genau. Das war auch nötig, weil die Arbeitsbedingungen waren miserabel. Von Rilke gibt's das schöne Zitat, der saß dann mal, hat berichtet in einem Brief an seine Frau Clara, im Dunst aus Bier und Rauch und Volk. Und ihm ist es da schnell zu eng geworden. Die Tische standen so eng, schreibt er, dass die Kellnerinnen sich wie Holzwürmer durch die dicke Menschenstruktur durchfraßen. Also die hatten wirklich einen schweren Job. Haben teilweise die 12 Stunden, über die wir sonst gesprochen haben, haben für die Kellnerinnen oft gar nicht gegolten. Die haben dann oft sogar in der Wirtsstube oder über der Wirtsstube übernachtet. Und das Schlimme in der Zeit war eben, die haben kaum, manchmal auch gar keinen Lohn bekommen und haben sich im Wesentlichen von den Trinkgeldern ernährt. Und das hieß halt, um Trinkgelder zu bekommen, muss man dem Gast Freundlichkeiten entgegenbringen, manchmal in einer Form, wo dann, also die Umgangsformen, die würden heute natürlich als sexuelle Belästigungen definiert. Damals war das einfach der übliche Verkehrston zwischen den meist männlichen Wirtshausbesuchern und den Kellnerinnen. Und die Frauen haben sich dann halt manchmal gefallen lassen müssen, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und wenn sie dann manchmal resolut geworden sind, ist es kein Wunder. Also da kam dann der Grant, dass die manchmal als resolut und grantig gelten, das hat sozusagen auch seine historischen Gründe. Man musste sich halt dann der Saufnasen dann auch erwehren.
Die Bierhauptstadt war München und auch die Literaten, mit denen sie sich ja auch sehr beschäftigt haben in ihrem Buch, haben die Köpfe geschüttelt. Wobei allerdings Ludwig Stoib gesagt hat, wenn sie in München gut essen gehen wollen, dann fahren sie nach Augsburg. Also so legendär war die Wirtshauskultur zwar schon, aber es Essen nicht in Bayern, in München.
So ist es, ja. Es war eine enorm ausdifferenzierte Wirtschaftskultur. Mehr, als man sich das heute vorstellt. Also man hat durchaus ins türkisch-arabische Café gehen können. Es gab schon die Osteria Bavaria mit italienischer Küche, viel Französisch und so. Aber das ist natürlich, es gab sehr, sehr noble Etablissements, wie das Café Leutpold zum Beispiel, was eigentlich gar kein Café war, sondern ein ganzer Vergnügungsapparat mit Billardsälen, 200 internationalen
Salons.
Zeitungen. Richtig, Palmengarten, Salon, Ping-Pong für die Damen, also tolle
Schick.
Geschichten, aber die musste man sich leisten können. Und in der normalen Bierwirtschaft fürs gemeine Volk ist es halt weniger vornehm zugegangen ist. Sowohl was die Sitten angeht, als auch was die Küche betrifft.
Aber Kaffeehäuser waren ja nicht so populär wie in Wien, drum gab es einfach noch mehr die Wirtshäuser. Aber ich fand auch interessant, dass sich so viel getan hat in dieser Stadt. Dass zum Beispiel der erste beleuchtete Bahnhof Deutschlands da war. Oder dass es so eine Art U-Bahn gegeben hat. Von hier gegenüber beim Bayerischen Rundfunk war das Verkehrsministerium. Da hat es eine Untergrundbahn gegeben zum Bahnhof, eben zu diesem ersten beleuchteten Bahnhof Deutschland. Was wir in der ersten Stunde gesagt haben, es war ein reges Treiben in dieser Stadt. Aber es kamen immer mehr Leute, also wurde die Mietsituation immer komplizierter.
Ja, genau. Also eben der ein Grund, weshalb man so viel in die Wirtschaft gegangen ist, weil man es daheim nicht ausgehalten hat, weil es einfach zu eng war. Und da gab es gerade in München sehr spezielle Wohnverhältnisse, zum Beispiel in Giesing, Haidhausen und in der Au, die sogenannten Herbergen. Das war, also von der rechtlich gesehen war es ungefähr so wie heute Eigentumswohnungen. Also man, es hat nicht das ganze Haus einem Vermieter gehört, sondern es waren Stockwerke oder einzelne Zimmer. Wir haben eben verschiedenen Besitzern gehört, sind dann oft noch untervermietet worden. Und das ist teilweise sehr idyllisch. Jeder hat da seinen eigenen Eingang gehabt, ja, über die umlaufenden Balkone, auch im ersten Stock. Und da hing dann die Wäsche raus und ja, aber das Idyllische, die Kehrseite war halt, dass es zum Beispiel selten unterkellert war. Es war einfach nur gestampfter Lehmboden. Da ist die Feuchtigkeit hochgekrochen, Schimmel bis unters Dach, ja. Außentoiletten, ein Brunnen für mehrere Herbergshäuseln und so. Also man, so schön die heute ausschauen, man hätte damals sicher nicht drin wohnen wollen.
Aber es haben ja alle so gelebt. Also ich weiß es ja auch noch von den alten Häusern, dass einfach eine Etagentoilette gegeben hat und man ist ins Tröpfelbad gegangen, um sich zu duschen oder zu waschen. Das hat sich ja dann auch noch lange gehalten, weil die Altbauten ja ewig nicht saniert worden sind. Aber es gab ja damals auch schon die Kluft zwischen kleinem Leben und großem Leben, also diese herrschaftlichen Villen, von denen Sie gesprochen haben, mit 11 Zimmern, die man kaum vermieten konnte. Und dann hat man so 10 in 2 Zimmern gelebt auf 40 Quadratmeter.
Richtig, das war also eine enorme soziale Kluft, die halt auch wirklich den Grand befördert hat, weil man halt dann doch gesehen hat, dass es da Leute gibt, die die unter Stuckdecken wohnen, die schon Fahrstühle haben, die Garagen fürs eigene Auto besitzen, und man selber hat halt seine 3 Zimmer gehabt, die vielleicht kaum heizbar waren, und 3-4 Kinder in einem Zimmer und so weiter. Und daneben musste die Frau dann noch Heimarbeit leisten. Das waren, also die Verhältnisse waren einfach extrem unterschiedlich. Ja? Also als Großbürger ließ es sich in München sehr gut leben.
Das ist ja was Arbeiter, Thomas Mann leicht sagen konnte. München leuchtete, während man als Tagelöhner, was Sie gerade sagen, oder als Waschermadel harte Arbeit leisten musste.
Und genau, man da dem Münchner Leuchten vom Thomas Grant würde der Bert Brecht jetzt entgegenhalten: Man sieht nur die im Lichte, die im Schatten sieht man nicht.
Drum spulen wir jetzt die Waschermadelpolka und danach reden wir nochmal über den Grant.
Ja. Sollen wir vielleicht noch ein kleines Ratespiel machen, während die Musik läuft? Nämlich 3 Münchner Plätze bzw. Örtlichkeiten sind nach bedeutenden Wirten benannt, was es auch nicht in jeder Stadt gibt. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen Münchner ein, wer das sein könnte.
Oder auch Nicht-Münchner, die in der Innenstadt unterwegs werden oder sich vielleicht sogar ihr Buch schon gelesen haben.
Genau.
Gut, also 1 Minute 42 dauert unsere Polka. Danach lösen wir das Rätsel. Nach welchen Münchner Wirten sind Plätze in München benannt? So, jetzt haben wir hoffentlich das Rätsels Lösung. Michael Kubica, was sind die 3 Plätze, die nach Münchner Wirten benannt worden sind?
Genau, also der erste ist natürlich der Stachus, der ja offiziell Karlsplatz heißt, nach dem Kurfürsten Karl Theodor, der den Stachus überhaupt erst zum Platz gemacht hat, machen hat lassen. Woher dieser rätselhafte Name kommt, man ist sich nicht ganz sicher, aber ich sag mal, zu 90% liegt's an dem Eustachius Föderl. Der hatte nämlich einen großen Biergarten, ungefähr da, wo heute dieses große Kaufhaus steht. Und genau, der war ungemein populär bei den Münchnern. Und die 2 anderen, den Harras und den Flaucher. Ah. Den Robert Harras mit seinem großen Kaffeelokal am Harras, und ja, der Flaucher, der hat an der Isar Bier ausgeschenkt.
Also das ist wieder typisch München, auch für Nicht-Münchner, die diese Plätze kennen. Der Stachus, der Harras und der Flaucher waren eigentlich Münchner Wirte, nach denen indirekt oder direkt diese Plätze benannt worden sind. Ich habe, bevor ich unser Gespräch angekündigt habe, auch eine Passage noch erwähnt, die jetzt gar nicht so wichtig ist, aber wer es aufgelöst haben möchte, dass sogar mal auf dem Weg von der Feldherrenhalle zum Siegestor auf der Ludwigstraße, der Prachtallee von Ludwig I., Elefanten in Panik ausgebrochen sind. Das war auch eine ungewöhnliche Geschichte.
Das stimmt, ja, genau. Und zwar war das die Zentenarfeier, also die Geburtstagsfeier für Ludwig I. 1788 geboren, 1888 hat man das dann nochmal gefeiert, wir Münchner überhaupt. Es ist ja kaum ein Monat vergangen, insbesondere im Sommer, ohne dass irgendwo eine Parade abgehalten wurde. Also von Leichnamsprozessionen und ja, irgendwelche Stadtgründungsfeste, was auch immer, ja, Kaisergeburtstag, alles ist gefeiert worden. Und besonders festlich war eben diese Zentenarfeier. Da sollte als Höhepunkt also es gab eine große Parade mit wo Dampflokomotiven über die Ludwigstraße gefahren sind, die als Drachen kostümiert waren, ausstaffiert und eben auch Paradeelefanten vom Zirkus Hagenbeck. Das Problem war, dass diese fauchenden Lokomotiven und die Elefanten haben sich nicht so gut verstanden. Und die Elefanten sind dann in Panik geraten und stampedmäßig über die Ludwigstraße und dabei sind dann tatsächlich auch mehrere Menschen niedergetrampelt worden. Wobei da nicht die Elefanten schuld waren, die haben sich relativ schnell wieder beruhigt, sondern die feiernde Menge, die dann eben auch in Panik geraten ist und auseinanderstrebte, wo es keinen Raum gab, um auseinanderzustreben.
Also auf jeden Fall, es sind seltsame Dinge auch passiert in München. Wir haben gerade noch nette Post bekommen, wo uns ein Hörer sagt, er hört uns gerne zu und es sei ganz spannend. Aber wann denn die gute alte Zeit war, die Frage können wir, glaube ich, alle nicht beantworten. Die war auch eher philosophisch und der Einspruch, dass es sehr wohl in München eine Tracht gegeben hat, die Münchner Bürgertracht, das haben wir aber angesprochen, möchte ich unserem
das
Hörer
haben wir
sagen.
Angesprochen.
Das haben wir
das
angesprochen,
Münchner
nämlich
Gewand.
Schwarzer Rock,
genau.
Das Münchner Gewand, Joppe, gelbe Weste, weiß. Das Hemd und ganz wichtig, das haben wir nicht angesprochen, ein Spazierstock, das Symbol des Bürgers. Und die Riegelhauben haben wir auch
Richtig.
Angesprochen. Also in München war viel los, es hat sich viel getan um 1900, es waren große Gegensätze und trotzdem war es eine spannende Zeit, die dann durch die beiden Weltkriege unterbrochen worden ist. Da greifen wir doch die Frage unseres Hörers nochmal auf, wann war denn eine gute alte Zeit? Die werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Ich finde es ein
spannendes. Ich denke mal, die gute alte Zeit ist immer die Zeit, kurz bevor man selber geboren ist und hat sehen können, wie es wirklich ist. Ja? Also für mich zum Beispiel, ich hätte Lust, natürlich ins 19. Jahrhundert, aber dann eben auch mal in die 1960er Jahre zurückzureisen und da über die Leopoldstraße zu flanieren.
Und Miniröcke anzuschauen. Aber
ganz genau.
Aber
und Schallplatten zu kaufen.
Ach ja, das habe ich noch erlebt, schauen Sie. Schallplatten kaufen war ganz normal, wie man da drin rumgestöbert hat. Die Zeit um die Prinzregentenzeit denke ich jetzt auch viel. Meine Großeltern haben es erlebt, ihre Urgroßeltern haben es vielleicht erlebt. Ob es eine gute alte Zeit war, weiß ich nicht. Aber eine schöne Zeitreise haben wir gemacht ins Münchner Alltagsleben um 1900. Das Bier, das Leuchten und der Grand heißt dieses beeindruckende Buch im Alitera Verlag erschienen. Michael Kubica ist der Autor. Ich glaube, Sie haben sich lange damit beschäftigt, Herr Kubica.
Das ist richtig. Und man hätte noch so viele Sachen erzählen können. Schade, dass die Zeit schon wieder um ist. Aber wer will, kann es ja gerne nachlesen.
Es war eine gute Zeit. Es war ein schöner Rat. Ich danke Ihnen sehr dafür und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ohne Normaluhr.
Hat mich sehr gefreut, ja.
Habe die Ehre.
Wiederschauen zusammen. Habe die Ehre.